herzlich willkommen zum 23. Podcast von Spielverlagerung.de. Wir wollen nach dem Start der Bundesliga nun die Entwicklung im deutschen Oberhaus diskutieren. Dazu sind viele Spielverlagerungsautoren heute zusammengekommen. Ich begrüße an meiner Seite René Maric, RM.
Hallo.
Martin Rafeld, MR.
Moin.
Tobias Robel, unter RT, bei uns unterwegs, seit neuestem.
Jo, hallo.
Tim Rieke, unter TR, schon lange dabei.
Ich bin heute nur halb am Start.
Okay. Und Tobias Wagner, TW.
Guten Abend.
Ja, was ist passiert? Also die Länderspielphase ist jetzt ja auch wieder vorbei. Deutschland hat sich eher schlecht als recht dort durchgeschlagen mit einem Punkt aus zwei Spielen. Vorher war aber eine interessante Entwicklung zu erkennen in der Bundesliga, denn es gab die nächste Traineranlassung. Jens Keller ist nicht mehr auf der Schalker Bank zu finden. Nein, Roberto Di Matteo hat jetzt übernommen. Und ich denke, das ist ein guter Start. Wir können eigentlich mit Schalke auch beginnen, denn das ist ja so einer der Krisenclubs aktuell. Martin, du beobachtest Schalke doch relativ regelmäßig, wie ich weiß. Woran hapert es denn aktuell, dass jetzt Keller entlassen wurde und man jetzt auf Di Matteo setzt? Kannst du das so kurz zusammenfassen?
Ja, da kommt von mir noch ein Artikel. Wahrscheinlich kommt der vor dem Podcast sogar, deswegen ist das egal, dass ich das dazu sage. Also ich kann auf den Artikel verweisen, wo ich das näher ausführe. Kurz gesagt kann man sagen, dass einfach Jens Keller in seiner gesamten Amtszeit bei Schalke taktisch gesehen nie besonders gut war, auf jeden Fall. Also es gab Phasen, da waren sie taktisch okay, da haben sie sich darauf reduziert, da waren sie strategisch clever, haben sich auf das reduziert, was sie gut können. Flügelspiel, tief stehen, die Mitte dicht machen mit ihren guten Innenverteidigern, Neustädter davor etc., schnelle Flügelspieler zum Kontern etc., Durchschlagskraft und so, Standardsituation. In der Rückrunde vor allem haben sie das relativ konsequent ausgespielt und hatten dann eine ganz gute Rückrunde. Gemessen am Spielerpotenzial ist aus meiner Sicht keine überragende, aber eine gute. Sie hatten aber trotzdem immer wieder Probleme, wirklich mal mehr abzurufen, als drin ist. Sie hatten ab und zu haben sie abgerufen, was drin ist, aber das auch nicht permanent. Und dass man wirklich gesagt hat, mehr als man erwarten kann, gab es halt selten. Also in den großen Spielen gegen Bayern und Real Madrid vor allem ist dann auch das Pressing an die Grenzen gekommen und permanent gab es ganz große Probleme mit dem Ballbesitzspiel. Also ich glaube immer wieder, das Zentrum wurde immer wieder schlecht genutzt, es wurden keine vernünftigen Verbindungen hergestellt, also disziplinierte Gegner konnten die Schalker immer nach außen drängen und Flügelspiel ist halt von Natur aus limitiert. Und oft, wenn Schalke dann versucht hat, doch mehr zu machen als dieses Flügelspiel, dann liefen sie sehr oft in Konter. Und das hat sich dann auch in dieser Saison jetzt nicht gebessert. Schalke war in den Spielen, wo sie wenig Ballbesitz hatten, waren sie gut. Also, oder haben sie zumindest gute Ergebnisse eingefahren. Die Unentschieden gegen Bayern und Chelsea und der Sieg gegen Dortmund war alle mit sehr wenig Ballbesitz. Aber immer wenn sie viel Ballbesitz hatten, sah das wirklich nicht mehr gut aus. Und zu guter Letzt hat dann Markus Gisdol mit Hoffenheim diese Probleme, vor allem im Zentrums-Ballbesitzspiel, extrem ausgenutzt, indem er sehr breit spielen lassen hat, Firmino und Volland zusammengezogen hat und dann gab es wirklich sehr gute Konter und die Schalker Probleme wurden sehr offen gelegt. Und ja, das war dann wohl ein unkreatives Spiel zu viel.
Okay, beim Namen Di Matteo läuft es natürlich vielen Bayern-Fans noch kalt den Rücken herunter. Seinen größten Erfolg als Trainer hat er ja 2013 gefeiert, 2012 war das gewesen, im Finale gegen München. In München, als er mit Chelsea sich zu einem Sieg gemauert hat. Er ist dann vor 2 Jahren auch entlassen worden bei Chelsea nach 0-3 gegen Juventus. Und seitdem ist es eigentlich ruhig um ihn geworden. Er war immer wieder in Spekulationen inbegriffen, auch bei Frankfurt im Gespräch. Aber eigentlich hat er seitdem nur die Gehaltschecks von Chelsea empfangen. Oder hat er vielleicht mehr gemacht? Das ist natürlich die Frage. Ist er denn der Heilsbringer für Schalke? René, du hast dich mit ihm schon beschäftigt?
Ja, also ich habe seine Zeit bei Chelsea natürlich mitverfolgt, so diese, das ich glaube, sie haben gegen Napoli das Spiel gedreht, das war sein erstes Spiel in der Champions League, das Rückspiel, da haben sie dann, glaube ich, 3-0 gewonnen. Dann hatten sie natürlich im Halbfinale gegen Barcelona schon mal ein paar Busse geparkt und gegen Bayern im Finale. Dann gab es nach dem Sommer die Zeit bei Chelsea zu Saisonbeginn, wo man sehr offensiv gespielt hat, auch sehr viele Positionswechsel, sehr viel Fluidität ganz vorne, in so einem 4-2-1, 4-2-4-artigen Gebilde. Das war, fand ich, nicht allzu gut und harmonisch abgestimmt. War auch anfällig nach Ballverlusten. Und ich habe auch gehört, dass die Trainingsarbeit da nicht wirklich passend war, also dass die Trainingsarbeit eher so Richtung Magath Light ging. Während ja jetzt Roman Neustädter die Trainingsarbeit sehr gelobt hat, auch sehr viele Spielformen, sehr intensiv, sehr viel Taktik. Und wenn jemand Ahnung hat bei Schalke, dann ist das Roman Neustädter. Und ja, es wird auch die Frage sein, wie genau er bei Schalke spielen lassen wird. Also er hat ja auch nicht nur gegen Barcelona und gegen Bayern sehr defensiv gespielt, sondern auch gegen Benfica im Viertelfinale. Und war da auch eigentlich nicht wirklich überlegen. Also es war auch sehr viel Glück dabei und nicht nur Taktik, nicht nur auch physische Überlegenheit von Chelsea damals. Und ist wirklich für mich eine kleine Wundertüte.
Ja, es ist ja auch ganz interessant. Er hat dann ab der Saison, also nach dem Champions League-Sieg, also der Saison 2012, 2013, dann versucht eben umzustellen, sehr offensiv spielen lassen, auch mit quasi so drei Offensivspielern hinter einer Spitze, die sehr eng im Zentrum agieren, aber hat dann auch so verrückte Sachen probiert. Zum Beispiel beim letzten Spiel gegen Juventus, da gibt es im Übrigen auch eine Analyse auf Spielverlagerung, die man nochmal nachschlagen kann, im Archiv, hat er dann ein, ich sag mal, 5-2-3 spielen lassen. Also es war...
Die Analyse ging schief, oder...
Nein, die Analyse ging nicht schief. Sein Experiment ging schief. Und da hat er dann
eher so eine asymmetrische Viererkette
übrigens. Also ist ein bisschen, war mit zwei Flügelläufern. Ich glaube, rechts war höher als links. Oder links, ja, ich weiß, es war jedenfalls etwas komisch gewesen. Er hat mit drei offensiven Mittelfeldspielern gespielt. Also Oscar Hazard und noch jemand als Spitzen dann. Also jedenfalls, ja, wie gesagt, ist in die Hose gegangen und er hat verloren und ist danach entlassen worden. Das ist jetzt also seine letzte Leistung. Deshalb bin ich jetzt auch gespannt, ob Di Matteo etwas progressiver geworden ist oder immer noch der große Defensivpragmatiker ist. Aber das kann man natürlich jetzt im Vorfeld noch sehr schlecht sagen, aber das ist eigentlich gut erklärt. Schalke ist ja nicht der einzige krisenhaftete Verein aktuell, denn auch beim Nachbarn, beim Erzrivalen bei Borussia Dortmund kann man ja von einer Krise sprechen. Denn Platz 13 jetzt bis zur Länderspielpause ist natürlich nicht befriedigend für Jürgen Klopp und seine Leute. Tobias, TV, ich würde dich mal fragen, hast du Dortmund bisher beobachtet in dieser Saison? Also vor allem jetzt in der Bundesliga, wo es ja eher schlecht als recht läuft. Sind dir da Sachen aufgefallen? Lag es jetzt nur an den Verletzten? Gibt es auch andere Probleme, strategisch-taktische Probleme?
Also ich habe eigentlich nur die Champions League-Spiele gesehen und die waren ja beide okay, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich habe nur gerade einen Link im Internet gesehen, wir haben ja den Kollegen 11 gegen 11, der ja diese Expected Goal-Metrik entworfen hat, die also quasi die Qualität der Torschüsse bewertet und daraus ableitet, wie viele Tore die Mannschaft eigentlich erzielt haben hätte müssen. Und da stellt sich auch heraus, dass Dortmund einfach extremes Pech tatsächlich hat. Also nicht nur gefühlt, sondern wohl auch statistisch belegt. Ich weiß nicht, ob wir den Link dann nachher irgendwie als Kommentar posten können. Da sieht man das ganz deutlich. Da ist das zum Beispiel eine Grafik Points per Game im Verhältnis zu diesen erwarteten Toren. Und da ist Dortmund halt ein ganz krasser Ausreißer nach unten. Und auch in der entsprechenden Tabelle, die da gepostet ist, steht Dortmund irgendwie auf Platz 4.
Muss ich einen Einwand bringen, das war letzte Saison auch schon so, das ist gerade bei Dortmund in vielen Phasen durchaus auch systematisch bedingt, weil da doch grundsätzlich ganz gut strukturierte, aber dann noch ein bisschen ungeschickte und nicht so richtig dominante Offensivspiele werden oft, man drückt viele Angriffe durch, er zwingt oft Abschlüsse. Und man hat aber wirklich sehr, sehr viele Abschlüsse unter Druck. Also letzte Saison war es ja sogar so, dass Dortmund ein ähnliches Expected Goal Verhältnis hatte wie Bayern. Also nach der Metrik wären sie auf Augenhöhe mit Bayern gewesen. Und Ich glaube, da kann man sich schon drauf einigen, dass das nicht so ganz der Realität entspricht. Also BVB neigt seit sehr einiger Zeit dazu, häufig unter Bedrängnis zu schießen, und das verfälscht die Statistik. Aber defensiv, glaube ich, kann man es durchaus so sehen.
Daran gleich anschließend, du beobachtest ja oder schaust ja eigentlich auch jedes BVB-Spiel, bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Was ist dir diese Saison bisher aufgefallen? Also jetzt vor allem die Bundesliga, die Champions League, das hat ja eigentlich sehr gut zu Dortmund auch gepasst, die beiden Spiele, man darf das natürlich vielleicht auch nicht ganz überbewerten, aber wie sieht es denn in der Bundesliga aus? Immerhin hat es auch seit dem Mainz-Spiel dann, also seit der Mainz-Niederlage, dann auch gegen Stuttgart, nur ein knappes Unentschieden, Niederlagen gegen Schalke und Hamburg, also es ist ja eigentlich ungewohnt, die Situation aktuell, rein von den Ergebnissen her.
Ja, also ein ganz ordentlicher Teil davon machen natürlich die Gegentore aus, die so, ja, ich möchte nicht sagen, dass sie rein unglücklich sind, aber so in der Masse und der Art und Weise sind da schon so ein paar Sachen dabei. Also dass Ramos zum Beispiel gegen Schalke so ein Fehler passiert, wie beim 0-2, das ist natürlich schon krass und verfälscht dann den Spielverlauf ganz enorm und hat mit taktischen Sachen und allem eigentlich wirklich fast nichts zu tun, außer halt, dass man wieder eine Ecke zugelassen hat. Also man kann durchaus sagen, dass Dortmund in doch einigen Phasen in der Bundesliga-Spiele gegen den Ball jetzt nicht so intensiv war, vor allem in der Flügelverteidigung, gerade was das 4-2-3-1 angeht. Also man muss sagen, dass das 4-2-3-1 ein bisschen zu leblos gespielt wird, meiner Meinung nach. In der Champions League hat es aus zwei Gründen ganz gut funktioniert. Also gegen Arsenal war es eher ein 4-4-2 eigentlich und da wurde so ein bisschen mit Pressingfall auf den Halbraum gespielt und da wurde es dann direkt, das war eine Idee, da wurde es dann direkt lebendiger. Bei Anderlecht war es so, dass die Stürmer nicht richtig mitverteidigt haben und da konnten sie dann, da konnte Dortmund immer relativ unbedrängt aus dem Sechserraum aufbauen und nicht immer aus der Innenverteidigung, also hatten viel mehr Kontrolle, konnten dann kombinieren und Anderlecht hatte auch eine sehr angenehme Passivität, so die Dortmund gut bespielen konnte mit dem Personal in dem Spiel. Ansonsten in der Bundesliga gegen die disziplinierteren Teams, die also in der Bundesliga verteidigen ja im Grunde fast alle besser als Anderlecht und Arsenal, muss man sagen. So überraschend das vielleicht für den einen oder anderen klingt, aber das ist schon ein sehr hohes Grundniveau gegen den Ball. Da reicht das immer nicht so richtig, dieses 4-2-3-1, gerade halt jetzt, wo alle Spielmacher kaputt sind. Also Dortmund hat jetzt mittlerweile den Luxus von immerhin drei Akteuren, die mindestens spielmachend auf der Sechserposition wirken können, plus Mkhitaryan, der aus der Halbposition da viel gemacht hat. Und die sind halt alle kaputt, also Kirschschein, Gündogan, Mkhitaryan und dann auch noch Reus als Kreativpol. Das ist halt wirklich die reine Quantität von Verletzungen wird manchmal ein bisschen überschätzt, solange halt eine vernünftige Elf im Grunde steht. Aber in dem Moment, wo natürlich die zentrale Position überhaupt quasi komplett wegbricht, ist natürlich schon ein großes Problem. Und
wie siehst du aktuell die Rolle von Kagawa, der ja jetzt vor der Saison noch geholt wurde oder zum Ende des Transferfensters geholt wurde? Von ihm hat man sich ja viel versprochen oder verspricht sich natürlich auch noch viel von ihm. Wie war seine Einbindung bisher?
Ja, das ist halt auch so eine Sache, was bei diesem 4-2-3-1 problematisch war. Das wird mir zu unreflektiert gespielt, also auch auf Kagawa. Kagawa wird ganz extrem oft bei Ausweichbewegungen erwischt. Also man spielt irgendwie außen lang, ist dann so seitlich vor dem Block dem gegnerischen, kriegt keine Verbindung so richtig in die Mitte hin, auch wegen der bisschen schwächlich positionierten Sechser und ein bisschen mangelhafter Bewegung und so. Und dann ist oft, Kagawa macht dann so häufig irgendwie eng verfolgt irgendwelche Läufe nach außen und steht dann plötzlich mit dem Gesicht zur Seitenlinie und ein kompletter Defensivblock hinter ihm. Das ist natürlich richtig scheiße. Ansonsten habe ich auch den Eindruck, dass er noch nicht so fit ist, wie es in seiner letzten Zeit war. Also konnte jetzt nicht so die allerhöchste Intensität im Pressing spielen. Aber ansonsten, vor allem gegen Anderlecht war er natürlich sehr stark und er bringt schon einfach dieses Nadelspielergehen natürlich mit. Also das ist in Ansätzen ist das sehr gut, aber in einfach aufgrund der mannschaftstaktischen Problematiken funktioniert es noch nicht so richtig gut. Was ich was noch ein problematischer Punkt daran ist, ist, dass ich dann scheinbar will Klopp auch wegen Kagawa dieses 4-2-3-1 permanent spielen jetzt wieder. Und das Ding ist halt, dass das jetzt nicht dieses verrückte Alleskönner mega eingespielte System aus den letzten Saisons ist, weil halt in der Vorbereitung permanent durchgewechselt wurde. Also offenbar Dortmund war auf dem Weg dazu, eine extrem flexible Mannschaft zu werden. In der Saison Anfangsphase hat Klopp quasi in jedem Spiel das System gewechselt, also schon vor dem Spiel und dann im Spiel nochmal, was er früher nie gemacht hat. Also das war eine ganz, ganz neue Entwicklung und die hat auch durchaus positive Punkte gebracht. Aber ging auf der anderen Seite natürlich zu Lasten der Eingespieltheit im Stammsystem, weil es gar kein Stammsystem mehr gab. Und jetzt soll das 4-2-3, ist das 4-2-3-1 effektiv wieder das Stammsystem gewesen und ist halt nicht so eingespielt und ist deswegen ein bisschen lascher und so, als man es gewohnt ist und ein bisschen ungeschickt.
Aber er hat ja auch, also das muss man vielleicht bei Klopp auch sagen, er hat sich ja auch teilweise dazu geäußert, wie Kagawa in Manchester eingesetzt wurde, wo er ja öfters links außen spielen musste und er hat sich ja da kritisch dazu geäußert, dass eben Kagawa ein ganz klassischer Zehner ist. Deshalb bedeutet das natürlich auch, dass er, solange er jetzt auf Kagawa als Stammspieler sitzt, wahrscheinlich immer in einem System mit einem Zehner spielen wird.
Ja, so viele Systeme ohne Zehner gibt es ja nicht, ne? Also von daher ist das ja nicht so das Problem.
Naja, gut, aber ja, es ist eine Raute, wäre noch denken, eine Mittelfeldraute.
Das hat ja durchaus einen Zehner, eine Mittelfeldraute.
Ja, genau, und das sage ich ja. Alle Formen von 4-4-2, die so angedacht, oder 4-2-2-2, die vielleicht auch angedacht waren, sind damit erst mal aus, oder 4-3-3, sind damit eher erst aus dem Spiel.
Wer will schon 4-4-2 spielen? Wer will schon 4-4-2 spielen? Aber das 4-3-3 von Dortmund hat, Dortmund spielt ja quasi ein 4-3-3 mit Zehner. Also mit diesem, dieses Hybrid-System, was dann oft quasi 4-1-3-2 mäßig wird, wo der Achter, also Kirch oder Jovic meistens dann so super weit rausrückt und der Zehner rückwärts presst, was Reus meistens war, das wurde als 4-1-4-1 bezeichnet, das ist ja irgendwie eine Mischung aus 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3, alles irgendwie. Und dieses System wäre durchaus auch möglich mit Kagawa und ich glaube schon, dass grundsätzlich, also Kagawa kann auch einen offensiven Achter in einem 4-3-3 geben und so, das ist so nicht das Problem. Ich glaube, da sträubt sich jetzt Klopp auch nicht so komplett dagegen, aber Kagawa war halt auch so ein bisschen der letzte Kreativspieler und dann wird er natürlich so ein bisschen fokussiert und so, das ist schon nachvollziehbar, aber da haben halt die anderen Sachen nicht so richtig gepasst. Ja, also ich habe schon gesagt, er wurde permanent bei Läufen nach außen angespielt, das ist ja dann genau das Problem, er ist halt kein Flügelspieler, sondern Zehner. Also wenn er immer nach außen auf den Flügel laufen muss, um sich Bälle abzuholen, da hat man genau das Problem, dass er wieder falsch eingesetzt ist. Ne?
Okay, also wo geht die Tendenzkurve dann hin, wenn jetzt wieder Mkhitaryan, Reus, vielleicht auch Gündogan bald wieder dabei sind, deiner Meinung nach?
Also wenn die jetzt alle irgendwie gleichzeitig zurückkommen und tatsächlich fit sind, erwarte ich Klopp innerhalb der nächsten 3 Wochen als Herrscher der Welt.
Herrscher der Welt war es nicht, aber zumindest wollte man um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Das hat sich bis auf Weiteres wahrscheinlich erledigt, weil der Abstand zum eigentlichen Rivalen, zum eigentlichen großen Rivalen schon immens ist. Und das ist Bayern München. Und da kommen wir eigentlich zum nächsten Verein, der vielleicht gar nicht so spannend wirkt, aber eine Personalie zum Beispiel ist schon interessant, nämlich der Neuzugang Xabi Alonso, aber auch natürlich die Entwicklung allgemein unter Pep Guardiola in dieser Saison. Tobias, also RT, würde ich dich mal ansprechen, du verfolgst ja die Bayern-Spiele eigentlich sehr intensiv. Was ist dir bisher in dieser Saison aufgefallen? Gibt es strategisch-taktische Sachen, die dir gefallen haben? Ist auch, wie ist Guardiolas In-Game-Coaching? Hat sich das verändert zur letzten Saison?
Also prinzipiell würde ich mal sagen, dass ich jetzt die Leistungen, die Bayern zurzeit bringt, eigentlich, dass die deutlich besser sind, als ich eigentlich erwartet hätte. Ich glaube, dass Guardiola zurzeit oder jetzt zu Beginn der Saison einfach die Systemumstellung jetzt mal bringt, um einfach in dem neuen System dann ein bisschen flexibler zu sein gegen tiefe Gegner.
Was ist das System?
Also ja, das war eben das 3-4-2, dass ich... Ja, Bayern hat da jetzt teilweise nur Probleme, da wirklich Spielkontrolle herzustellen. Oft ist es so, dass man im Gegenpressing, wenn man da überspielt wird, dass man dann eine Halbräume Probleme kriegt bei Schnellangriffen. Und da reagiert Guardiola zurzeit immer mit so einer Rückumstellung auf das klassische 4-3-3 oder 4-1-4-1. Ansonsten denke ich, dass die Entwicklung da jetzt einfach hingeht, weil viele Mannschaften
ich denke jetzt, es Mannschaften, gerade zum Beispiel Wolfsburg, hatten stark Probleme mit den Übergabemechanismen. Bayern spielt die neue Formation so ein bisschen nach links hochgezogen, also asymmetrisch nach links, dass Alaba als linker Halbverteidiger weiter aufrückt und Bernard dann oft durchschiebt, wodurch dann wieder der linke Flügelspieler einfach frei zur Mitte kann, oft da Götze. Und da haben viele Mannschaften Probleme damit. Ja, zu links die Seite ist generell, würde ich sagen, die Seite, die man als meistens zum Aufbau benutzt, gerade weil man da Alonso auch ganz schön rauskippen oder rauskippen lassen kann, dass der da eben seine Passstärke mit einbringt. Maimo setzt ein bisschen mehr auf lange Bälle, individuelle Qualität jetzt am Anfang der Saison, solange es da nicht von den Abläufen 100% passt, aber ich denke, da wird die Entwicklung hingehen.
Ja, du hast schon angesprochen, oder ich habe es auch schon erwähnt, dass ein Neuzugang ist ja Xabi Alonso, und es ist jetzt auch veröffentlicht worden, dass sich Thiago erneut verletzt hat, also damit auch mindestens die Hinrunde für ihn gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie deine Meinung zu Xabi ist, ansonsten vielleicht auch die Frage an René nochmal, der sich auch immer wieder mit dem Spieler Xabi Alonso beschäftigt. Also vielleicht an euch beide, du kannst vielleicht anfangen, Tobias. Wie hat das sich integriert? Magst du den Spieler, passt der zu Bayern?
Ja,
wird von ihm geschwärmt, zumindest jetzt allgemein bei den Bayern-Fans.
Ich sehe ihn jetzt nicht ganz so kritisch wie SV-intern René zum Beispiel, aber prinzipiell finde ich, dass er jetzt als tiefer Spielmacher eigentlich ganz ordentlich eingebunden ist. Es ist oft mal ein bisschen zu ballfordernd, dass er einfach zu tief steht und die Bälle zu tief fordert, obwohl es gar nicht nötig wäre. Ansonsten bringt er einfach individuelle Qualität, und im letzten Spiel gerade jetzt, das war gegen Hannover, da kamen halt schon relativ viel lange Bälle, die ich jetzt nicht so gern, also jetzt prinzipiell nicht so gern sehe. Aber ja, ist jetzt halt am Anfang der Saison so, dass man eben jetzt mit individueller Qualität vielleicht nochmal versucht, den einen oder anderen Gegner zu knacken, wenn es von den Abläufen einfach nicht funktioniert. Ich habe jetzt nichts gegen Alonso.
Also. René, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß, dass SV intern, du bist ja doch auch kritisch gegenüber der Personalie Alonso gewesen oder vielleicht auch immer noch.
Ja.
Warum? Bist du es immer noch? Warst du es nur am Anfang? Wirst du es immer bleiben?
Ich bin immer noch das ist halt Xabi Alonso, der. Ich glaube, Martin hat ja einen sehr, sehr guten Artikel gemacht, damals beim Dortmund-Spiel gegen Real, wo halt Alonso strategische Positionierungsfehler, um es mal so auszudrücken, und auch in seiner Passentscheidungsfindung, glaube ich, wurde das noch erwähnt zusätzlich, ist er eben suboptimal öfters. Ich finde ihn auch nach wie vor suboptimal. Ich finde nur, dass er sehr gut eingebunden wird. Wir haben auch die Ballzirkulation selbst umgestellt. Wir haben ja auch, ich habe schon vom halben Jahr oder so in der Ballenausgabe auch unser Ballbesitzspiel, also ich bin ja Bayern-Fan, also unser Ballbesitzspiel beschrieben. Unser Positionsspiel ist sehr flügelorientiert. Und das macht man jetzt eben noch fokussierter mit Xabi Alonso, wie er diese Mittelfeld überbrückenden Bälle spielt, wie er diese Verlagerung spielt. Ich finde nach wie vor teilweise wirklich katastrophal, wie er den Ball fordert im ersten Drittel, wie er sich freiläuft, in welchen Situationen, wie auch die Innenverteidiger da agieren. Ich kann mich in eine Szene erinnern, wo er komplett kundlos abkippt. Bei einem guten Gegner wird er sofort gepresst und verliert den Ball, weil er sich auch vom Individualtaktischen nicht ordentlich bewegt hat, weil er den Nücken zugewandt hat, und Bad Stuber ist am Ball und guckt ihn ganz verwirrt an, wieso jetzt einfach sein Mitspieler 2 Meter neben ihm steht und eigentlich ihn deckt, schiebt ihm halt den Ball über und läuft sich dann 20 Meter entfernt frei und wird dann nicht angespielt, weil dann einfach irgendein langer Ball gekommen ist. Also das ist so typisch Xabi Alonso. Aber Fakt ist natürlich, er wird ziemlich gut eingebunden, er hat gewisse Qualitäten in der Defensive, die ich eigentlich sehr, sehr gut finde zurzeit, was ich so gesehen habe, und er kann halt auch diese mittelfeldüberbrückenden Bälle sehr gut spielen, und auch dieser Fokus auf die Individualität, wie Tobias gesagt hat, insbesondere auch eben über die linke Seite, über Beladung und über einzelne Isolationen auf der rechten Seite, die kommen dadurch auch ganz gut zum Tragen, finde ich. Also ich bin sehr zufrieden mit den Bayern zurzeit. Und man weiß, dass ich ein sehr kritischer Bayern-Fan bin, insbesondere was Taktik betrifft, aber in Anbetracht der Verletzungen, der Vorbereitung, der Spielermaterial bin ich zufrieden. Ich hätte nicht Xabi Alonso, sondern vielleicht 2 oder 3 Spieler geholt. Auch jetzt in Anbetracht der Thiago-Verletzung wäre es vielleicht gut, wenn man 2, 3 Spieler hätte und nicht einen über 30-Jährigen. Aber im Endeffekt interessiert sich das Daniel Bayer, ja. Das ist ein guter Name, den muss ich mir mal aufschreiben.
Und ich glaube, damit wäre man eventuell langfristig besser gefahren. Mit der Verpflichtung selbst habe ich kein Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine gut passende Mannschaft dann in der heißen Phase April, Mai wirklich Xabi Alonso und die Bewegungen attackieren könnte, wenn er sich bis dahin nicht noch ein bisschen verändert und ein bisschen anpasst, auch das Spiel sich an ihn anpasst. Aber ich hoffe, dass Guardiola das natürlich mit noch ein paar Trainingseinheiten noch ein bisschen verbessert. Also ich glaube, insbesondere die Bewegungen werden dann auch wieder ein bisschen passender und auch Xabi Alonso wird sich dann anders bewegen. Ich fand ihn ja auch letztes Jahr bei Real Madrid deutlich besser als vor zwei Jahren.
Wie siehst du es dann nächstes Jahr? Siehst du Alonso auf lange Zeit oder zumindest mittelfristig in der Bayern Stammelf?
Bei der Verletzungslage kann er sogar Kapitän werden, aber wenn alle fit wären,
das glaube ich nämlich auch. Also ja. Ich glaube, dass wenn Schweinsteiger wieder fit ist und dass Alonso da höchstens Backup ist.
Glaubst du, dass Alonso und Schweinsteiger konkurrieren werden miteinander?
Glaube ich eigentlich nicht.
Ah, ich könnte mir vorstellen, dass.
Also ich glaube, dass so ein Doppelsechs aus, was weiß ich, Lahm und Schweinsteiger vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Und die Einbindung von Alonso ist ja ähnlich so wie Schweinsteiger vor zwei Jahren, da dass er einfach brutal oft nach links rauskippt und dann ja, dass von da das Spiel macht. Und da könnte ich mir, also da sehe ich dann Schweinsteiger einfach klar vorne.
Das schon, wobei die Folgeeffekte, also die Bewegungen der anderen, wenn der Sechser nach links abkippt oder gerade abkippt und das Spiel aufbaut, sind ja jetzt anders, als das mit Schweinsteiger war. Und ich glaube, wenn man Schweinsteiger hätte, würde man diese Bewegungen wieder umbauen müssen. Und ich weiß nicht, ob Guardiola das für Schweinsteiger machen wird.
Ja, mal schauen.
Ich glaube auch, dass Guardiola Schweinsteiger als den spielmachenden Sechser nicht besonders mag. Und jetzt nicht wegen den, bei Alonso sind ja weitestgehend die Passkommunikation und die Positionsfindung das Problem. Und bei Schweinsteiger ist es eher so Rhythmusproblem als Taktgeber für so ein Guardiola-Wunschsystem und auch der Radius von seinen Entscheidungen in gewisser Weise. Also Schwein ist ja so, entweder er ist horizontal verlagern und auch sehr weit, oder er ist eher kleinräumig in so Ballbehauptungen und in so vertikalen Kombinationen, weil er dann aber nicht selbst nach vorne geht, wenn er den tiefsten Sechser spielt. Und ich glaube, das missfällt Guardiola.
Ja, aber ich weiß nicht, ich hatte jetzt das Gefühl, dass es schon irgendwo dahin geht, dass man in den meisten Spielen zumindest versucht, so aus dem linken, also auf die linke Seite so einen Fokus zu haben und da dann irgendwo diagonal zur Mitte kommt, über Lahm vielleicht ein paar Engen auflöst. Ich glaube, Lahm hat jetzt so brutal, also was heißt brutal, aber deutlich weniger Ballkontakte als in Spielen ohne Alonso, weil er einfach höher spielen kann und da in schwierigeren Situationen einfach die Engen auflösen kann oder höher als sichere Anspielstation dient. Und ich glaube, also vom Gefühl her ist Schweinsteiger für mich da einfach der bessere oder der passendere Spieler.
Noch ein kleiner Einwurf. Man muss ja dazu sagen, dass diese fehlende Dominanz oder geringere Dominanz von Alonso im letzten Jahr bei Real auch damit zusammenhing, dass Ancelotti ganz klar auf Modric fokussiert hat. Und ich wüsste jetzt nicht, wer im aktuellen Bayern-Kader die Modric-Rolle übernehmen könnte, also jetzt in der Art, wie es dann bei Real war und wie Alonso sich dann auch verhalten hat. Also
ja, rein von der Dominanz her gibt es da ja eine ganze Reihe Leute. Also
ja, aber nicht in der Art wie Modric dann, ne? Es war ja schon, dass quasi Alonso gezielt ausgewichen ist, um so die rechten Halbräume für Modric zu öffnen sogar, um damit er von dort aufgebaut werden kann. Also es wäre ja wenn lahm, aber in der Konstellation wird es ja momentan nicht so gespielt.
Ja, mittelfristig können das ja Schweinsteiger, also oder langfristig Thiago und dann Schweinsteiger und Lahm in verschiedenen Varianten. Also das, Guardiola wird ja jetzt nicht Ancelotti kopieren, aber grundsätzlich, dass Xabi ein bisschen zurückhaltender sich positioniert, nicht permanent den Ball fordert, sondern auch mehr raumschaffender agiert für die anderen, das ist ja dann durchaus vorstellbar.
Wobei ich dann auch denke, dass wenn dann wirklich Thiago und Schweinsteiger oder so jetzt kreativ wieder ins Zentrum rücken, dass dann sowieso Philipp Lahm wieder auf die Sechserposition rücken wird und man dann auch wieder das System ein bisschen variiert, dass man dann nicht Alonso quasi in der passiven Rolle benutzt, dann sehe ich das eher wie, dass Alonso dann auch außen vor ist.
Ja.
Ihr hört den 23. Spielverlagerungs-Podcast. Wir diskutieren die Bundesliga und haben schon Schalke, Dortmund und auch über die Bayern debattiert. René, du hast vorhin angesprochen, Alonso könnte gegen gut pressende Mannschaften Probleme bekommen. Unter gut pressende Mannschaften fällt natürlich sofort dem gemeinen Bundesliga-Fan Roger Schmidt und Bayer Leverkusen ein. Der Entertainment-Faktor von Leverkusen war ja Anfang der Saison oder eigentlich durch die Saison hinweg jetzt bisher sehr groß gewesen. Schon mit dem Sieg gegen Borussia Dortmund ganz am Anfang. Und auch dann in den weiteren Spielen, allerdings ergebnistechnisch, lief es dann zuweilen etwas durchwachsen. Vielleicht, ich weiß nicht, Tobias TV, hast du Leverkusen?
Ich muss, ich will ganz kurz einwerfen, direkt, dass ich dazu auch noch einen Artikel in der Pipeline habe oder vielleicht sogar mehrere. Also ich möchte doch eine Übersicht machen darüber, was bisher so für Gegenmaßnahmen getroffen wurden gegen Leverkusen. Das wird auf jeden Fall noch kommen, weil da schon dieses extreme System wurde echt von der Bundesliga sehr, sehr schnell aufgenommen und da gab es schon direkt diverse Reaktionen, was ein Problem war für aus ergebnistechnischer Hinsicht.
Okay, wollen wir erstmal vielleicht das extreme System sprechen? Ich weiß nicht, hat er jetzt TV angesprochen. Hast du Leverkusen beobachtet?
Also beobachtet ist intensiv nicht. Ich habe aber schon 2-3 Spiele gesehen, weil ich mich natürlich auch am Anfang sehr dafür interessiert habe, wie das dann jetzt umgesetzt wird. Und einfach um vielleicht dann direkt gleich die Anpassung von Martin anzumoderieren, fasse ich jetzt einfach mal zusammen, wie ich das Pressing-System sehe. Also es ist halt geprägt durch eine extreme Intensität. Also die ganze Mannschaft verschiebt halt mit extremer Geschwindigkeit und auch mit extremer Vehemenz Richtung Ball. Dadurch entsteht halt dann ganz extreme Staffelung. Das wird auch eigentlich selten mal mit ruhigeren Phasen kombiniert, sondern es ist halt dann wirklich auch sehr geschlossen von dieser Intensität, was halt auch dazu führt, dass es relativ einfach vielleicht sogar zu spielen ist, weil halt jeder klar ist, ich muss mich zum Ball bewegen, es gibt da ganz klare Verschiebebewegungen aus einem relativ einfachen Grundsystem, das ist ja 4-4-1-1. Und deswegen klappt das wohl auch ganz gut, gerade weil man halt auch mit Bellarabi zum Beispiel Leute hat, die das halt auch dann perfekt umsetzen können. Oder jetzt auch mit Jetby, den ich ja gesagt schon lobend erwähnt habe, der dann halt auch von der Außenverteidigerposition enorme Räume covern kann. Also das ist schon, das war zu Beginn sehr nett.
Martin, du hast etwas in der Pipeline, vielleicht kannst du deinen Artikel zumindest etwas teasern, etwas anteasern, warum dann trotzdem die Bundesliga Mittel dagegen gefunden hat. Das ist ja auch sehr interessant, auch ein Qualitätsmerkmal im Übrigen der Bundesliga, dass man da sich doch mittlerweile relativ schnell anpassen kann, ist zumindest in meinen Augen so.
Ja, viele Trainer auf jeden Fall. Also in der Bundesliga gibt es schon eine ganze Handvoll Trainer, die das echt häufig und auch gut machen. Oder ordentlich zumindest. Was man noch erwähnen kann bei Leverkusen ist auf jeden Fall auch, was für mich eigentlich beeindruckender ist als das reine Pressing. Also das Pressing ist halt sauintensiv, aber ist halt, weiß nicht, mich begeistert es nicht so, weil es halt, ist halt schon krass, aber ist halt auch ein bisschen billig, so, deswegen bin ich da immer, ich denke immer so viel Laufintensität könnte man vielleicht auch noch ein bisschen effizienter verwenden, weiß nicht. Aber das Offensivspiel ist ja auch irre. Also es ist ja nicht so, dass Leverkusens Gegner hatten ja teilweise Passquoten von um die 50%, völlig verrückt. Hertha ist tatsächlich unter 50% gewesen gegen Leverkusen, aber Leverkusen hat teilweise auch nur so 60% gehabt ungefähr. Was ja auch einfach wirklich dieses ewige Dogma, was immer von verschiedenen Mannschaften gesagt wurde, vor allem Dortmund, dieses permanente Vertikalspielen, bla bla bla, was bei Dortmund zum Beispiel überhaupt nicht auf jede Phase richtig zutrifft, das schlachten die auf eine Weise aus, was wirklich teilweise absolut verrückt ist. Also wieder dann, also die spielen teilweise selbst im Ballbesitz ohne Breite, weil die Flügelspieler sofort diagonal vorne reingehen und die gegnerischen Staffelungen werden quasi ignoriert. Also normalerweise bespielt man den Gegner insofern, dass man irgendwie außen um den Block rumspielt, dort spielt, wo der Gegner Freiräume lässt, dort angreift, wo der Gegner Schwächen hat. Roger Schmidt dreht das ein bisschen um und haut einfach immer drauf auf die Defensive und wenn es nicht klappt, halt Gegenpressing. Und da muss man auch sagen, dass die Staffelung im Gegenpressing sehr krass ist, also die Abstimmung vor allem. Also man hat das oft, dass dann die Außenverteidiger, obwohl vor ihnen sehr große Räume sind, weil sie schon sehen, dass es vorne eh wieder vertikal in die Spitze geht und nicht verlagert wird, dass sie dann schon ganz frühzeitig in den Sechserraum reinschieben und das Gegenpressing anleiten und der Gegner kann sich, obwohl er viele Bälle abfängt, kann er sich nicht befreien. Die Augsburger Viererkette hatte gegen Leverkusen insgesamt 50 Clearances oder sowas in der Größenordnung. Also die waren alle zweistellig in ihren Klärungsversuchen, die Abwehrspieler, was völlig utopische Zahlen sind. So, das ist sehr verrückt auf jeden Fall. Das muss man nochmal betonen.
Und nun noch zu den Gegenmitteln. Möchtest du da noch was sagen? Oder?
Ja, da gab es verschiedene Grundansätze. Wolfsburg und Monaco haben eigentlich weitgehend ihr Spiel durchgezogen, weil das beides sind relativ ähnliche Mannschaften, Monaco und Wolfsburg, würde ich behaupten, und passen auch auf ihre Weise ganz gut zu Leverkusen. Vor allem haben sie beide vorne drin ihre Brecherstürmer gehabt, Bendtner und Berbatov. Also Berbatov ist jetzt nicht so der Brecher, aber auch ein Spieler, der hohe Zuspiele extrem gut verarbeiten kann über seine Technik. Und Bendtner ist ja Meister des Ballhaltens und hat auch mit einem Ball dann diese rote Karte von Sparic provoziert. Freiburg, Christian Streich hat es in seiner ihm eigenen Art einfach mit noch mehr Intensität gekontert. Also einfach, wenn die super kompakt sind, dann sind wir mega kompakt. Das war so der Streichansatz. Also da gab es wirklich absolut wahnsinnige Szenen, wo irgendwie 16 Spieler auf 5x5 Metern sich geballt haben, so gefühlt. Crazy shit. Was dann auch ganz gut geklappt hat, das hat dazu geführt, dass Freiburg ein paar gute Umschaltmomente hatte und dann das Ball schnell sich gelb-rot gefangen hat. Also Moment mal, die gegen Leverkusen, das war Toprak, glaube ich, ne? Das war nichts falsch. Auch egal. Werder Bremen war interessant. Das war das 3-3, weil Thomas Schaaf einen sehr offensiven Ansatz verfolgt hat. Bremen hat eine Art 4-1-3-2 gespielt.
Thomas Schaaf?
Hä? Robin Dutt. Ui, das war so offensiv, ich habe direkt gedacht, das muss Thomas Schaaf gewesen sein. Robin Dutt natürlich, hat 4-1-3-2 gespielt und sind vor allem, das Nachrückverhalten war vor allem sehr stark. Sie haben sich gezielt mit immer mit die nachstoßenden Spieler und die Stürmer haben sich oft ballfern aufgehalten und dann haben sie halt versucht, auf einem Flügel ein bisschen vorwärts zu kommen und dann die Verlagerung zu spielen. Das hat zu allen Toren geführt eigentlich, diese verlagernden Bälle. Und sie hatten da teilweise echt dann ballfern richtig massive Überzahlsituationen. Das war gut, also so hat man dieses extreme Verschieben bespielt von Leverkusen und Lukai hat es auch in seiner Art gelöst, Mannorientierungen, sehr defensiv, 5-4-1, Konter, das war, da ging ihnen natürlich völlig die Dominanz abhanden, zur Pause waren es sogar damals nur 36% Passgenauigkeit, also auf einen erfolgreichen Pass zum Beispiel, ist es natürlich verrückt und trotzdem haben sie getroffen über Schieber. Da war dann auch ein bisschen Pech dabei für Leverkusen, auch im Zustandekommen der Tore. Aber obwohl sie so extrem undominant war, war Hertha mit der Fünferkette in dem 5-4-1 eben doch auf jeden Fall sehr kompakt. Ja, aber da gab es dann auch gute Anpassungen wiederum von dem Herrn Schmidt, worauf dann im Artikel näher eingegangen wird.
Wie sieht denn die Tendenz aus bei Bayern 04? Würden dann um die, weiß nicht, ersten vier Plätze mitspielen können?
Ja.
Potenziell schon, oder? Siehst du das anders?
Ja. Auf jeden Fall, denke ich. Um die ersten vier Plätze auf jeden Fall. Die Frage ist, die sich mir hier stellt, ist, ob sie den Champions-League-Platz sicher erreichen oder ob sie eben nur drum mitspielen. Aber ich bin mir eigentlich, ich bin doch sehr optimistisch eigentlich, dass sie relativ souverän auf Platz 2 oder 3 landen am Ende. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist eigentlich die Kaderbreite. Ansonsten glaube ich nicht, dass da allzu viel dazwischen kommen kann. Aber ich finde sie schon ziemlich stark eigentlich.
Damit haben wir eigentlich auch schon einige Mannschaften diskutiert, die sehr wahrscheinlich dann am Ende der Saison eigentlich oben anzutreffen sein müssten. Allerdings stehen ja andere Teams aktuell in den Verfolgerpositionen zu den Bayern, also auf 2, 3, 4 und so weiter. Unter anderem Hoffenheim und auch Gladbach. Tim, ich möchte dich mal mit einbeziehen. Du warst bisher noch still gewesen. Hast du unter anderem eben auch Hoffenheim zum Beispiel die Saison schon beobachtet oder auch Gladbach? Wie ist deine Einschätzung?
Es steht zu vermuten. Allerdings habe ich weder von den einen noch von den anderen was gesehen. Gut, habe ich ja sogar gar nichts gesehen von beiden. Nur von Wolfsburg habe ich wieder was gesehen, natürlich.
Und okay, dann machen wir erst bei Wolfsburg weiter. Ich wollte dich dann eigentlich später noch zu Wolfsburg ansprechen, weil das nämlich auch eine Mannschaft ist, die ich immer wieder interessant finde, weil ja es werden immer wieder neue Einkäufe getätigt und man investiert ja auch relativ viel. Und ich höre immer wieder auch aus dem Wolfsburger Umfeld, dass Dieter Hecking etwas in der Kritik steht. Bei uns auf Spielverlagerung eigentlich eher weniger. Wie ist es denn aus deiner Sicht aktuell mit Wolfsburg? Ist es auch eine Mannschaft, die um die ersten vier mitspielen kann? Und was muss die Hecking dafür tun?
Ja, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die um die ersten vier mitspielen kann. So ein bisschen in der Kritik stand er irgendwie auch am Anfang schon, glaube ich. Also eigentlich so die ersten, ich würde mal sagen, 1 bis 2 Monate der Saison, also eigentlich wirklich so bis so vor die letzten 2-3 Spiele, hatten sie eigentlich ungefähr ziemlich so die Probleme, die man eigentlich auch von den schlechteren Phasen der letzten Saison kannte und auf die wir auch schon immer mal wieder in verschiedensten Artikeln hingewiesen haben. Da reicht auch, wenn man sich irgendwie die letzten 2-3 Wolfsburg-Analysen durchliest, gerade so die Offensivprobleme, die sie häufig hatten, dass einfach dieses 4-2-3-1, das sie jetzt mittlerweile in einer relativ simplen Besetzung auch spielen, seit dieser Saison, dass das ziemlich normal ausgelegt wurde und relativ, ja, nicht so richtig gute Verbindung halt hat in der Offensive. Das war auch letztes Jahr schon ein bisschen das Problem. Da haben sie das aber noch relativ gut kompensieren können, auch über einfach die Art, wie die Position und die grundsätzlichen Rollenverteilungen angelegt waren. Das war diese Saison ein bisschen komisch, gerade weil die Doppel-6 am Anfang ein bisschen zu gleichmäßig ausgerichtet wurde und dann noch ein paar zusätzliche Synergien kaputt gegangen sind. Und deswegen lief die Saison nicht so wirklich gut. Möglicherweise könnte man sagen, dass diese hohe Niederlage bei Everton vielleicht so ein bisschen der zwischenzeitliche Tiefpunkt war. Aber na, da war ich auch ein bisschen unzufrieden dann. Und Martin hat auch hier gerade in unserem geheimen 6-Leute-Chat seine Kritik hingeschrieben, dass er sich aufregt, dass der gute Dieter Hecking sich nicht wirklich weiterentwickeln würde.
Das ist eine böse Verleumdung von mir. Ja, das habe ich geschrieben, das gebe ich zu. Ich gebe es zu, ich oute mich. Ich kann das nur unterschreiben, was ich da geschrieben habe.
Ich habe ja nicht wiedergegeben, wie du ihn bezeichnet hast.
Das war nichts Dramatisches, falls das jetzt irgendwie so klingt.
Und Tim, stimmt es denn? Oder wie ist es aus deiner Sicht? Entwickelt er sich jetzt weiter? Weil du beobachtest ja Wolfsburg sehr, sehr regelmäßig. Also auch die ganze eigentlich bisherige Station, Laufbahn von Hecking bei Wolfsburg. Entwickelt er sich weiter? Oder?
Ich sag's mal so, es ist natürlich ein bisschen was Wahres dran an dieser Kritik, die Martin da geäußert hat. Das sieht man auch allein daran schon. Ich habe ja, jetzt muss ich gerade überlegen, letzten Sommer war das, glaube ich, das Hecking-Porträt, ja, ne? Ja. Also vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich ja dieses Porträt gemacht für das Heft und habe da ja eigentlich mit einem ziemlich positiven Ausblick sozusagen das besetzt und das ist ja in der Art jetzt nicht wirklich eingetreten, sondern es ist etwas normaler, etwas unspektakulärer verlaufen und dann sieht man ja schon, dass da die Entwicklung nicht so richtig gepasst hat und eben diese zu normale Spielweise zeigt es ja auch ein bisschen, dass da noch nicht so wirklich größere neue Impulse gekommen sind. Jetzt die letzten 2-3 Spiele vor der Länderspielpause hingegen gab es aber dann doch mal wieder ein paar gute Ansätze.
Und da haben sie auch von den Ergebnissen sich ein bisschen gesteigert. Vielleicht der so ein kleiner Kernpunkt betrifft aus meiner Sicht das Bewegungsspiel der Sechser im Aufbau- und Offensivspiel, was einfach jetzt teilweise ein bisschen bewusst, glaube ich, übertrieben weiträumig angelegt wurde und bewusst teilweise auch leicht chaotisch, um dadurch einfach ein bisschen intuitiv die Synergien zwischen den Spielern im Übergangsbereich und im Anfangsteil des letzten Spieldrittels ein bisschen sozusagen anzufeuern, ohne dass man das ganz systematisch machen würde, sondern einfach so ein bisschen über die Synergien zwischen den Bewegungsspielen quasi in der Intuition der Spieler, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Und dann hatten Gustavo und Gila Vogie, der meistens gespielt hat statt Malanda, auch sehr viel weitere Läufe, wo die einfach irgendwie auf den Flügel rausrostiert sind, was erstmal auf den ersten Blick irgendwie relativ sinnlos war. Aber dadurch ist irgendwie die Mannschaft so ein bisschen aus ihrem Trott auch rausgekommen. Und ich glaube, das war erstmal so die erste Reaktion, dass man die Probleme so erkannt hat und sich jetzt erstmal gedacht hat, damit versuchen wir jetzt vielleicht so eine Übergangsphase und versuchen da in der Zeit ein paar systematischere Lösungen für die Strukturprobleme auszuarbeiten, könnte man sagen. Und dieser teilweise extreme Bewegungsradius der Sechser hat auch relativ gut geklappt und das Bewegungsspiel so ein bisschen angekurbelt. Bei dem einen Spiel gegen Bremen, wo sie 2-1 gewonnen haben, war das in der Endphase sogar ein bisschen skurril, wo sie ja den knappen Vorsprung verteidigen mussten und dann erwartet man natürlich einfach normalerweise, die meisten Bundesliga-Mannschaften spielen dann relativ defensiv und Wolfsburg lässt halt einfach teilweise beide Sechser 10 Minuten vor Schluss bei knapper Führung irgendwo in der gegnerischen Hälfte auf dem Flügel rumtanzen und Arnold sich ja da so ein bisschen improvisiert irgendwie den Sechser rum ab. Das war schon ein bisschen witzig sogar. Aber es könnte sein, dass sie sich jetzt wieder steigern und wenn das Ganze dann jetzt nach der Länderspielpause ein bisschen systematisch war ist sogar, dann könnten sie wirklich wieder ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner werden. Sie sind ja sowieso schon immer irgendwie unangenehm, weil sie relativ stabil sind, obwohl sie eigentlich voll instabil sind. Das ist ja auch so ein bisschen Paradoxon-mäßig, die generelle Rhythmus und Atmosphären-Sache bei ihnen. Das habe ich auch in dem Everton-Text bisschen angeschnitten, deswegen sage ich da jetzt nichts weiter zu. Also, wenn du mich vor 3 Wochen gefragt hättest, wäre ich wahrscheinlich so pessimistisch gewesen wie seit dem Amtsantritt nicht, aber jetzt hat sich das ein bisschen gebessert und es gibt wieder etwas mehr Hoffnung.
Wer hat denn in letzter Zeit immer Zehner gespielt, Arnold oder De Bruyne?
Hat relativ viel gewechselt, wobei Arnold fast die ganze Zeit verletzt war. Der hat ja, glaube ich, wurde gegen Bremen erst wieder eingewechselt und danach auch ein bisschen eingewechselt. Kurz in 1 oder 2 Spielen war auch Hand mal Zehner, was ich auch jetzt nicht so schlecht fand. Immer so wie Hand als offensiverer Sechser in manchen Ausrichtungen. Hand wurde ja irgendwie, keine Ahnung, generell voll kritisiert, so die letzte Zeit. Fast durchgehend seit dem Wechsel irgendwie. Jetzt ein bisschen übertrieben eigentlich. Aber ja, hat gewechselt, glaube ich. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt.
Ja, weil ich finde, wenn Arnold spielt, dann sind die Bewegungen im Zentrum einfach, finde ich, ein bisschen zu linear und dann schaut es immer so aus, als wenn, oder dann versucht man das oft so zu lösen mit der hohen Präsenz in letzter Linie, um da einen Zwischenlinienraum aufzumachen, hat dann aber irgendwie zu flache Staffelungen, kann das nicht so wirklich ausspielen, ist dann zwar nicht wirklich instabil nach hinten, kriegt dann aber keinen Druck drauf auf die Offensive oder irgendwie Durchschlagskraft und ich finde jetzt gerade gegen Augsburg, als dann De Bruyne auf die 10 kam, mit ein bisschen am verbesserten Gilavogi in der zweiten Halbzeit von der Positionsfindung und hohen Außenverteidigern war das eigentlich dann schon ordentlich anzuschauen. Also da gab es ja dann auch ein paar Chancen.
Ah.
Und da war es dann, denke ich, okay, oder?
Ja, du hast das Spiel gegen Augsburg noch analysiert.
Ja.
Das hast du auch dann relativ positiv gesehen insgesamt.
Ja, also ich fand, erste Halbzeit war stabil, aber offensiv wenig Durchschlagskraft und zweite Halbzeit wird einfach durch die höhere Präsenz von den Außenverteidigern und dann mit ein paar Läufen aus der Innenverteidigung war dann offensiv deutlich besser, ja, war deutlich besser. Und da war es dann, finde ich, wirklich ein gutes Spiel von Wolfsburg. Da war man dann defensiv auch nicht instabil, weil da die Staffelung generell auch besser passt haben für einen defensiven Umschaltmoment. Und das war okay.
Ah, wie fandst du Perisic in dem Spiel? Also ich habe von da an gesehen.
Du hast schon mal nicht jedes Detail hier.
Uns interessiert. Erste Halbzeit war er vom linken Flügel viele letzte Linie geschoben, da war er nicht präsent und zweite Halbzeit war es dann vom rechten Flügel ähnlich, aber ein bisschen einrückender in einer leicht tieferen Ebene. War aber dann auch nicht so wahnsinnig gut einbunden, ist er dann ausgewechselt worden für Verinha, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also, meh.
Schade.
Okay, also halten wir fest, dass die Tendenz bei Wolfsburg wahrscheinlich wieder nach oben geht. Tim hat das jetzt sehr ausführlich analysiert, wie auch die Arbeit von Hacking ist. Bevor wir zu Wolfsburg gekommen sind, hatte ich ganz kurz angedeutet, dass ja zwei Mannschaften aktuell auch so die Bayern-Verfolger sind, und zwar Hoffenheim und Gladbach. Bei Hoffenheim kam das jetzt natürlich etwas überraschend, wenn man die letzten Jahre gesehen hat oder die letzten Saisons gesehen hat und man sich ja doch eher im Mittelfeld oder auch weiter unten durchschlagen musste. Wobei die individuelle Qualität natürlich da ist. Bei Gladbach kommt es vielleicht gar nicht so überraschend. Die wirken auch in dieser Saison wieder sehr erfolgsstabil. René, du hast sie beobachtet. Wie ist deine Meinung zu Gladbach in dieser Saison?
Ja, die sind gut. Die sind unter Favre immer gut. Sie sind nicht sehr gut. Ich finde auch, dass sie... Ja, diese typischen Favre-Änderungen, wohin sich die Spieler wann und wie orientieren. So, also die haben jetzt auch ein bisschen am höheren Pressing gearbeitet. Das heißt... Dieses 4-4-2 wird ja im Mittelfeld-Pressing relativ positionsorientiert gespielt, meistens oder sehr oft mit Mannorientierungen auf einzelnen Positionen, meistens nur auf den Außen. Im tieferen Pressing wird es komplett ohne Mannorientierungen oft gespielt und im höheren Pressing haben die jetzt sehr, sehr viele Mannorientierungen, also der gegnerische Sechser wird verfolgt. Die Flügelstürmer orientieren sich an den Außenverteidigern oder stehen quasi auf einer Linie, etwas eingerückt zu ihnen. Die Mittelstürmer gehen auf die Innenverteidiger. Teilweise auch ein Mittelstürmer geht auf einen den Innenverteidiger. Der zweite Mittelstürmer auf den Sechser. Der zweite Sechser steht dahinter. Und ein Sechser sichert ab. Also 4-1-3-2-Formation, eben mit vielen Mannorientierungen. Auch Innenverteidiger, Außenverteidiger machen das. Also es gibt viele kleine Anpassungen. Aber als Grundlage dient noch immer dieses 4-4-2-Fabel-System mit Positionsorientierungen, mit schnellen One-Touch-Spielern, wo man sich aus engen Räumen befreit, wo man auch sich quasi nach hinten kombinieren kann, wobei das natürlich nicht so konstant genutzt wird, wie das vor 2 oder 3 Jahren mit Dois, Neustadt und Dante der Fall war. Wo alles in allem, die sind einfach weiterhin sehr gut in allem und sehr stabil. Also ich glaube, Martin hatte da noch irgendwas dazu.
Jawohl! So ist es.
Du hast eine steile These, dann...
Steile These, aber auch horizontale These. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen von Gladbach. Was ich gesehen habe, fand ich aber wirklich gut. Und vor allem fand ich es sehr komplett. So, ich hatte den Eindruck, dass Gladbach jetzt... so seine strategische Mitte gefunden hat oder jetzt strategisch rund spielt. War in der ersten Favre-Saison war das so, also in der ersten kompletten, war es halt dieses extreme One-Touch-Umschaltspielgedöns. In der zweiten fiel das dann mit den Abgängen so ein bisschen weg, es wurde ein bisschen träger, jetzt vor allem letzte Saison wurde es dann immer mehr zu oftmals einem relativ ruhigen Ballbesitzspiel, sehr klares Positionsspiel und so, teilweise von immer ein bisschen mit Arango-Fokus, vor allem in der Anfangsphase der letzten Saison, was dann auch teilweise ein bisschen ja, eine leichte Lethargie reingebracht hat, gar. Und jetzt habe ich den Eindruck, mit dem Arango-Abgang und dem Ersatz durch Traoré und vor allem Hahn ist so, ja, dieses Konterspiel ist irgendwie voll wieder da und das Ballbesitzspiel wird gleichzeitig viel konsequenter, also nicht viel konsequenter, aber noch so ein bisschen konsequenter, ein bisschen entschlossener ausgespielt. Raphael, fand ich, wird ein bisschen fokussierter, besser eingebunden. Kramer bringt seine Dribblingfähigkeiten, also generell seine Offensivfähigkeiten, noch fokussierter ein. Mit dem Weltmeister-Selbstbewusstsein hat jetzt in dieser Saison, glaube ich, doppelt so viele Key-Passes bis jetzt, wie er normal, also wie er letzte Saison gespielt hat. Und das alles zusammen macht da schon eine runde Truppe draus. Also so, für mich ist das so Gladbach 2011, ne? Die erste Fahrphase, das ist ja vor 3 Jahren, ja. Also so ein bisschen Gladbach 2011 plus Gladbach 2013 macht dann ziemlich gutes Gladbach.
Also kannst du dir auch gut vorstellen, dass Gladbach sich, sag mal, zumindest in dieser Tabellenregion auch hält. Also das klang ja jetzt sehr positiv eigentlich. Das 2011er Gladbach ist ja auch so ein, nicht Vorbild, aber das war ja so die Initialzündung eigentlich dafür gewesen. Und plus die guten Zugänge des letzten Jahres, das könnte eine runde Sache sein. Für Platz 3, Platz 4 oder so.
Die Frage ist noch so ein bisschen die Kaderbreite, wobei die mittlerweile auch nicht mehr so dramatisch dünn ist wie letzte Saison noch. Gotha kommt besser rein. Generell offensiv auf den Flügeln ist man eh ein bisschen breiter besetzt, hat ein bisschen mehr Leute. Ja. Also, finde, sieht gut aus. Aber natürlich muss man sagen, dass halt ein paar andere Mannschaften dann wahrscheinlich noch nachrücken werden auf Dauer. Von daher wird es nicht mehr, wird es jetzt nicht so komfortabel auf Dauer aussehen, wie es jetzt aussieht wahrscheinlich.
Ja, natürlich, wir haben jetzt schon über viele Mannschaften gesprochen, die rein vom Potenzial her eigentlich da oben mitspielen müssten. Irgendjemand rutscht dann auf alle Fälle ab. Das ist ganz sicher. Wir können natürlich jetzt auch nicht alle Mannschaften heute durchsprechen, das ist auch ganz klar. Wollen aber vielleicht jetzt nochmal zum Ende hin etwas absteigen. Und es geht direkt um den Abstiegskampf. Verschiedene Mannschaften finden sich dort wieder, also auch Hamburg, der Hamburger SV und auch VfB Stuttgart sind erneut im Tabellenkeller anzutreffen. Tobias, TV, du hast Stuttgart beobachtet und warst positiv oder negativ überrascht? Eigentlich sprechen dir die Ergebnisse eher für einen negativen Trend.
Ja, ich habe ja Stuttgart im DFB-Pokal gesehen, quasi das allererste Spiel der Saison gegen den VfB Bochum. Da war es halt wirklich sehr negativ, trotz der Neuzugänge mit Romeo zum Beispiel. Die Davi hat man eigentlich im Zentrum gar keine Präsenz gehabt, kam gegen das jetzt gute, aber auch nicht überragende Pressing der Bochumer eigentlich nie wirklich ins Zentrum, hat nur versucht, über die Außen halt irgendwie Durchbrüche zu erzielen, durch so tiefe Ballzirkulation, Flügel freischieben und dann halt über den ballfernen Flügel durchbrechen. Da wurde dann auch sehr, sehr hektisch agiert auf den Flügeln. Das war also, selbst in Situationen, die vielleicht hätten aussichtsreich sein können, wurden eigentlich sehr schnell verschenkt. Dazu kam noch im Aufbauspiel ein total abstruser Fokus auf Romeo, der quasi in dem ersten Gegentor dann seinen Höhepunkt gefunden hat, wo Ulreich quasi ohne zu gucken den ersten Ball zu Romeo spielt und der dann halt gepresst wird, den Ball verliert und steht 1-0 für den VfL. Und das hat sich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen so fortgeführt. Aber jetzt kurz, vor einigen Wochen jetzt, hat Fee dann irgendwie reagiert und hat sich gesagt, okay, müssen jetzt irgendwie wohl ins Zentrum kommen und hat dann so ganz crazy einfach 4 zentrale Mittelfeldspieler aufgestellt. Das war, glaube ich, das erste Mal gegen den BVB, wo dann Romeo, Grueso, Leitner, Gentner und die Davi allesamt gespielt haben. Was wohl irgendwie so eine Art 4-3-2-1, 4-2-3-1 war, mit sehr engen Flügelspielern. Und gerade gegen Stuttgart, gegen Dortmund war es halt auch so, dass man da irgendwie noch gar nicht so wirklich defensiv-taktische Strukturen erkennen konnte, so dass jetzt wirklich ein klares Verschieben in der Kette oder so. Das war mehr oder weniger, wir stellen jetzt mal das Zentrum zu, rücken von da aus raus. Es hat aber halt auch irgendwie trotzdem erstaunlich gut funktioniert, gerade weil es halt irgendwie so unkoordiniert war. Hat Dortmund dann auch keine Mittel gefunden, das so richtig zu bespielen. Dann hat Stuttgart ja auch direkt im nächsten Spiel gegen Hannover gewonnen. Das habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht zu viel sagen. Es wurde auf jeden Fall auch so weiter verfolgt. Ja, vielleicht müsste ich da nochmal gucken, wie jetzt die letzten Beispiele danach gelaufen sind. Aber so die Entwicklung ist halt schon interessant. Gerade diese neue Mittelfeldballtaktik hat sicherlich mal noch eine tiefere Analyse verdient.
Die du dann noch liefern wirst, demnächst.
Ja, ich will nichts versprechen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich möchte das anregen, dass irgendjemand diese Analyse liefern will.
Zumindest so viel zu Stuttgart.
Das Stuttgarts ganz revolutionäre Mittelfeldballtaktik.
Da haben wir doch gleich die Überschrift. Also der schwerste Teil ist schon mal erledigt. Wie sieht es bei euch sonst aus? Habt ihr noch eine Mannschaft im Fokus, die in irgendeiner Weise überrascht hat? Das ist ja auch immer schwierig, bei allen 18 Bundesligisten einen Überblick zu behalten. Gab es negative oder auch positive Beispiele bisher in dieser Saison, die euch noch so in den Sinn gekommen sind?
Also was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Entwicklung bei Mainz. Weil da hatte ich so zu Beginn der Saison ein paar Spiele gesehen, weil mich der neue Trainer sehr interessiert hat. Der wurde ja auch mit viel Vorschusslorbeeren bedacht, so zum Beispiel von Jürgen Klopp. Und da war ich ja entsetzt, wie schlecht die Mannschaft strukturell verbunden war und dass man da teilweise ja für Staffelungen erzeugt hat. Das war irgendwie total weird und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die total abkacken, sage ich. Das muss man jetzt irgendwie durch ein nettes Wort ersetzen. Und jetzt sind die ja doch eigentlich relativ erfolgreich gestartet und das wundert mich doch. Leider habe ich die jetzt vielleicht nicht mehr gesehen. Aber das wäre auch mal interessant zu hören. Vielleicht weiß es ja jemand hier aus der Runde, was sich da in der letzten Zeit noch getan hat.
Höchster PDO der Liga auf jeden Fall. Also, oder weiß ich gerade nicht, ob PDO die richtige Statistik ist. Also, Statistik, die ich gerade gesehen habe, wo das Trefferglück nach Expected Goal bewertet wurde, da war Mainz sehr, also ganz oben, mit relativ großem Abstand. Und waren ja auch 5 Unentschieden dabei. Also, ich glaube, so viel hat sich eigentlich nicht getan. Aber man muss ja sagen, die sind ziemlich gut besetzt, eigentlich. Die haben Co., die gewinnen automatisch, fertig.
Das ist im Gegensatz zum Start oder auch zu den Europa League-Auftritten, also zur Qualifikation, wo man ausgeschieden ist, auch zum DFB-Pokal, wo man ja mit riesen Löchern in der Mitte gespielt hat, das wurde schon behoben. Vielleicht war es auch so gewesen, dass gerade diese Spiele etwas zu früh kamen oder eben so eine Art Testphase waren und dann nochmal etwas angepasst wurde. Aber es kann natürlich sein, dass sich das nur etwas relativiert insgesamt, zumindest von den Ergebnissen her. Wie sieht es sonst aus? Ist es noch etwas aufgefallen? Hamburg ist ja auch wieder in der Krise. Ich weiß nicht, ob ihr die beobachtet habt. Auch die erste Trainerentlassung, da kann man eigentlich schon eine sichere Wette des Öfteren abschließen
zumindest. Ist das Gleiche wie immer, lass sie mal ignorieren. Wir haben ein Konzept geschrieben, fertig.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wenn wir jetzt nichts mehr haben, dann können wir natürlich auch jetzt für heute erstmal schließen.
Wir können noch Paderborn vielleicht kurz, ich glaube, das interessiert viele.
Hast einfach. Du Paderborn gesehen?
Ja, auch vor der Saison hatte ich sie mir schon angeguckt. Sind eine Kontermannschaft, durften das jetzt kontern, haben gut gekontert, haben jetzt 10-10 Tore stehen in der Mitte der Tabelle. Muss man mal gucken, wie viel sie noch kontern dürfen. Ist eigentlich die ganze Story. Stoppelkamp, wir haben einen Stoppelkamp, der ist ein guter Spieler, der auch ein bisschen unterschätzt wird, gerade so für so ein Konterspiel, wo er viel Action machen kann, auch im Alleingang und so. Guter Individualtaktisch, auch guter Dribbler. Baccalords, von dem halte ich ziemlich viel. Ich hatte ihn mal als Gündogan der zweiten Liga bezeichnet. Wer in der zweiten Liga einen Status wie Gündogan hat, ist in der ersten Liga immer noch richtig gut. Oder zumindest gut. Und ja, ansonsten auch eigentlich viele, also solide besetzt und fokussieren sich halt auf das Richtige, das passt bisher. Aber jetzt nichts, was man überschwänglich feiern müsste und das wird sich auch eher in Richtung zweite Tabellenhälfte einpendeln, ohne Frage.
Köln als Aufsteiger hat sich eigentlich bisher auch ganz gut geschlagen, obwohl die auch mit mehr Vorschusslorbeeren als Paderborn natürlich gestartet sind, auch ganz einfach aufgrund der individuellen Qualität. Hat die jemand von euch beobachtet, also die Kölner Mannschaft?
Also ich habe die einmal gegen Gladbach gesehen, da waren sie defensiv eigentlich stabil, so 4-4-2 haben Abkippen verfolgt und offensiv war da jetzt gegen Gladbach nicht so viel, aber kann ich jetzt nicht bewerten, wie es in anderen Spielen war.
Kontern auch, haben Haifa, ist ein guter Spieler, gerade für so ein Konterspiel.
Haben schon in der zweiten Liga, selbst als Tabellenführer, viele Spiele über Umschaltaktionen gewonnen oder über Konter gewonnen.
Ja, also eigentlich...
Hätte auch gewundert, wenn sich das geändert hätte, jetzt nach dem Aufstieg.
So ein bisschen eigentlich so ein kleines Abziehbildchen fast von Paderborn, könnte man sagen. Also jetzt nicht im taktischen Detail nicht, aber schon in groben Zügen auf jeden Fall und auch von der Kaderstärke oder nee, von der Art und Weise des Spielers so ein bisschen gibt es da Ähnlichkeiten und durften bis jetzt noch nicht so viel kontern wie Paderborn, haben deswegen erst 4 Tore. Und da muss man auch mal abwarten, wie viel sie noch kontern würden.
Abwarten geht für eigentlich für die gesamte Liga. Deshalb können wir jetzt auch erstmal schließen. Wir haben einige Mannschaften detailliert besprochen. Natürlich den kompletten Überblick kann man immer schlecht liefern. Die Tabelle wird auch noch in den nächsten Spielen, Tagen bis dann zur Winterpause natürlich noch etwas durchgewürfelt oder durchmischt. Das ist jetzt noch nicht zementiert. Die Punktabstände sind noch gering. Wir wollen demnächst auch in einem folgenden Podcast dann auch nochmal über internationalen Fußball sprechen, also auch über einige Teams aus Spanien oder England. Was auch ganz interessant ist, wie da die Entwicklung ist, aber das verschieben wir dann auf den 24. Podcast. An dieser Stelle würde ich mich dann bedanken bei allen, die mitgemacht haben. Also nochmal vielleicht kurz zum Durchsagen. Tim ist mittlerweile gegangen. TS hat uns schon verlassen. Dann bedanke ich mich aber noch bei RM, René Maric, der auf Twitter auch zu finden ist, unter @René Maric. Bedanke ich mich natürlich auch bei MR, Martin Rafelt, der @MartinRafelt bei Twitter heißt. Ich bedanke mich bei Tobias Rubel, bei RT. Ich bedanke mich bei Tobias Wagner, TV. Und ihr findet natürlich auch wieder ab dem kommenden Wochenende die neuesten Analysen zur Bundesliga, zum internationalen Fußball und dann auch bald wieder zur Champions League auf www.spielverlagerung.de.